Hallo und herzlich willkommen hier in der Plattform bei Radio Free FM. Bei uns heute zu Gast ist Bernhard Gärtner aus Beimerstetten. Er ist Kreisvorsitzender der SPD Alb-Donau und Mitglied bei ATTAC in Ulm. Und das soll heute auch das Thema unserer Sendung sein, denn am Samstag findet in der Volkshochschule ein Workshop statt mit dem Titel ATTAC Reloaded. Und was genau das ist, werden wir in der nächsten Stunde hier klären. Zunächst mal aber die Frage an dich, Bernhard, was ist denn überhaupt ATTAC? Was ist diese Organisation?
Eine tolle Frage, die finde ich immer ganz klasse. Was macht ATTAC? Was ist ATTAC? ATTAC ist eigentlich in Frankreich gegründet worden von Menschen, die eigentlich nicht mehr mit ansehen wollten, wie Konzerne eigentlich immer mehr Macht kriegen, aber in den Staatskassen nichts hängen bleibt. Also die haben sich die ganzen Finanztransaktionen an den Börsen überall angesehen, haben festgestellt, wir müssen immer mehr Steuern zahlen. Aber es ist trotzdem immer weniger Geld in den Kassen. Und dann haben sie sich das angeschaut und haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass die Konzerne sich dumm und dusselig verdienen, aber keine Steuern eingenommen werden. Eigentlich überall auf der Welt, für jede Transaktion, die man macht, egal ob ich ein Ei kaufe oder ein Auto kaufe, ob ich in Urlaub fahre, überall ist der Anteil für die Gesellschaft drin, also die Steuern. Davon müssen wir ja unsere Infrastruktur alles bezahlen. Nur bei Finanztransaktionen. Die waren umsonst. Also da konnte man Geld verdienen und hat eigentlich der Gesellschaft nichts davon zurückgegeben. Bis heute eigentlich, weil umgesetzt ist ja bis heute noch nicht. Aber das war im Prinzip die Ursprungsforderung von ATTAC. Und das ist ja eigentlich auch die konkrete Übersetzung von ATTAC. Also mein Französisch ist jetzt nicht ganz so überragend, aber es gibt ja eine wunderbare Übersetzung. Also ATTAC hat nichts mit Attacke oder irgendwas zu tun, sondern es heißt einfach nur übersetzt Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürgerinnen. Das heißt, ATTAC ist eine grundfriedliche Vereinigung, in der man protestieren möchte, in der man die Bevölkerung aufmerksam machen möchte auf diese Schere, die da aufgeht zwischen ganz, ganz, ganz reich und ganz, ganz, ganz arm. Ja, dass eine Gesellschaft auch das Recht hat, zu verlangen von der Wirtschaft, dass sie ihren Anteil zahlt. So wie wir ja alle unseren Anteil für die Gesellschaft bringen, indem wir Steuern zahlen. Und es kann einfach nicht sein, dass bestimmte Bereiche nichts dafür tun, dass die überhaupt keine Lasten mitzutragen haben, sondern nur unsere Infrastruktur, unsere Arbeitskraft nutzen, uns als Konsumenten nutzen, aber keinen Anteil an Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Deswegen eben diese Grundforderung, die Urforderung von vor 10 Jahren, jetzt sind es 11, so alt ist ATTAC mittlerweile. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Mitglieder mittlerweile, auf der ganzen Welt eigentlich. Die ersten Menschen zum Beispiel, die in Japan bei Fukushima nach diesem furchtbaren Unglück auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, mit Bannern durch die Straßen gelaufen sind und gesagt haben, der Weg muss aufhören. Das waren ATTAC-Aktivisten. Wenn man überlegt, dass Japan ein Land ist, in dem man eher in sich zurückgezogen, introvertiert ist, ist es dann, denke ich mal, durchaus ein gutes Zeichen für eine Veränderung von der Gesellschaft, dass sie doch mal aus sich rausgeht und sagt, nö, liebe Regierung, jetzt müsst ihr handeln. Und genau das machen wir auch heute noch.
Weißt du ungefähr, wie viele Mitglieder ATTAC weltweit hat, so grob?
Ich weiß nur, in Deutschland haben wir über 30.000, ich glaube 36.000 sowas. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht, aber die kann man zum Beispiel auf der Homepage von ATTAC jederzeit nachlesen. ATTAC.de kann man also ganz leicht finden. Also, das ist überhaupt so eine Sache mit Mitgliedern. Also, ich möchte ein bisschen was zu den Strukturen von ATTAC sagen.
Ja, klar.
Also ATTAC ist eigentlich regional organisiert. Wir haben Ortsvereine, wenn ihr so wollt, oder Ortsgruppen. Und die finden sich zusammen und bearbeiten dann regionale Themen. Das heißt, wir haben nicht so eine straffe Struktur. Wir haben einen Bundesverband, der über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert wird. Und der gibt uns Hilfestellung bei bestimmten Themen. Der schickt uns Referenten, wenn wir das wollen. Der hilft uns mit Kampagnenmaterial. Und organisiert dann auch bundesweit Treffen, Vernetzungstreffen. Aber die Arbeit eigentlich von ATTAC findet vor Ort statt, in den Regionen. Und zwar mit Themen, die für die Region interessant sind. Hier in Ulm in der Vergangenheit war das zum Beispiel dieses Cross-Border-Leasing. Das war einer der ersten Punkte, wo wir gesagt haben, da muss man doch endlich mal was sagen. Die laufen da ins offene Messer. Und ATTAC war eigentlich eine der ersten Organisationen, die dann zum Beispiel zum Herrn Gönner gegangen ist und einen offenen Brief geschrieben hat, dass es so nicht geht, dass dieses scheinbar gute Geschäft für die Kommunen uns am Ende vor die Füße fallen wird.
Warum
ging's da? Wir wurden belächelt und ignoriert. Und was ist passiert? Kaum war die Finanzkrise da, sind die Kredite geplatzt von diesen Anlageunternehmen, die unsere Kanalisationen, unsere Wassernetze und andere Dinge, die man an diese Leasinggesellschaften verkauft hat und dann von ihnen gemietet hat. Die Kredite sind geplatzt und in den Verträgen stand eben drin, dass die Kommunen teuer ihr ehemaliges Eigentum zurückkaufen mussten. Das war ein sehr, sehr hohes Lehrgeld, das auch die Stadt Ulm da bezahlen musste. Mittlerweile sind wir ja Gott sei Dank so weit, dass die Kommunen zuhören, wenn ATTAC auf die Straße geht und wenn ATTAC heute sagt, seid vorsichtig mit TTIP, CETA und TISA, dann hören auch heute Politiker zu, die schon sehr, sehr lange auf ihren Stühlen in den Kommunen sitzen.
Und es ist aber, diese Finanztransaktionssteuer war ja das ursprüngliche Ziel, aber ich glaube, ATTAC hat ja auch darüber hinausgehend jetzt viele weitere Ziele im Bereich der Wirtschaftspolitik und auch in anderen Bereichen, oder?
Ja, also ATTAC insgesamt natürlich, aber wie gesagt, wir haben eben starke regionale Bezüge, aber wir haben auch Themen, die europaweit, die weltweit eigentlich gültig sind, denn die Globalisierung, die macht keinen Unterschied zwischen Abdonaukreis, Ulm oder irgendeiner Region in Spanien oder in Südamerika. Die Wirtschaft agiert global. Das heißt, wenn wir die Interessen der Menschen vertreten wollen, müssen wir eben so global denken. Deswegen haben wir auch eigentlich diesen Slogan global denken und regional handeln. Das heißt, wir vernetzen uns weltweit, wir haben Kontakte, wir haben Treffen regelmäßig. Zum Beispiel, wir haben jetzt die Europäische Sommerakademie gehabt, Sommeruniversität, wie man das nennen möchte, in Paris dieses Jahr, in der dann fast 2000 Leute sich getroffen haben und eben vernetzt haben im Sinne von Diskussionen, wie funktioniert es in Spanien, wie funktioniert es in Portugal, wie funktioniert es in Großbritannien oder USA und wie können wir gemeinsam Aufmerksamkeit für Schwachpunkte, für Dinge, für Sand im Getriebe eigentlich erzeugen oder wie können wir selber der Sand im Getriebe sein, wenn dieses Getriebe nicht zugunsten der Menschen, der Einwohner funktioniert.
Okay, dann machen wir erstmal ein bisschen Musik. Wir spielen jetzt Scenario Rocks mit Schizo Dancer.
Ich glaube so.
Ihr hört die Plattform hier bei Radio Free FM mit Tobias und zu Gast ist bei uns Bernhard Gärtner von ATTAC Ulm. Und meine nächste Frage wäre jetzt, was konkret macht denn der Ortsverband in Ulm? Also du bist ja vom ATTAC-Verband in Ulm und seit wann gibt es euch denn eigentlich, also seit wann gibt es ATTAC in Ulm?
Also ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen, ich bin jetzt seit 2005 oder 2006 dabei, aber uns gibt es so ziemlich vom Anfang an, also knappe 10 Jahre.
Also so quasi seit es ATTAC international
ja,
auch gibt.
Kann man ungefähr so sagen. Ich habe jetzt die Pause auch mal kurz genutzt und nochmal nachgeschaut. Du hast vorher gefragt, was unsere Mitglieder angeht. Also wir haben knapp 90.000 Mitglieder in 50 Ländern.
Okay, also das heißt, in Deutschland gibt es dann schon sehr viele, weil es in Deutschland 36.000 sind und insgesamt 90.000, dann macht Deutschland ja einen großen Teil aus.
Also Deutschland und Frankreich sind die absolut stärksten Länder. Italien ist sehr stark, also es sind unsere zentrale Gebiete. Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien.
Und wie viel seid ihr in Ulm? Wie viele Leute arbeiten damit?
Das ist unterschiedlich. Deswegen haben wir zum Beispiel diese ATTAC Reloaded-Veranstaltung. Ich denke, wie in allen Vereinen, wo Jugend, Jung und Alt zusammenarbeitet. Wenn wir viele Studenten haben, dann sind die irgendwann fertig und ziehen dahin, wo sie zum Arbeiten hingehen. Wenn wir viele Schüler haben, genau das Gleiche, wenn sie mit Beruf anfangen. Und bei Leuten wie ich, bei mir im etwas gesetzteren Alter, wenn man auf die 50 zugeht, da ist man doch regional ein bisschen stärker. Das heißt, wir bleiben länger, aber auch bei uns gibt es natürlich berufliche Veränderungen. Das heißt, es schwankt immer. Wir haben während der Occupy-Zeit, also während, gibt es eigentlich immer noch, aber zum Anfang, zum Höhepunkt, als die Leute noch massiv auf die Straße gegangen sind, teilweise 30, 40 Leute da gehabt. Dann haben wir dazwischen Phasen gehabt, da sitzen dann 4, 5 Leute nur da. Und im Moment sind so zwischen 10 und 20. Also wir sind sehr stark in dieser Stopp-TTIP-Bündnis hier in der Region Iller, Alb-Donau engagiert. Und von daher ist im Moment einfach das Interesse stark, weil wir da auch bei den Aktionen und Informationspunkten viel mitarbeiten.
Und habt ihr viele junge Leute, die bei euch mitmachen, weil du gerade von Studenten und Schülern geredet hast? Wie ist das so die Altersstruktur, sage ich mal? Was ist das querbeet bunt gemischt? Oder?
Ja, eigentlich querbeet bunt gemischt, aber der harte Kern nähert sich dann doch eher den grauen Haaren. Und das ist eigentlich das Schöne. Du hast das Engagement und die Vision der Jugend. Und dann hast du die Ältere, die Gott sei Dank nicht immer gleich sagen, nee, das geht doch nicht, sondern die sagen, okay, wenn ihr mithelft, dann probieren wir es. Egal, ob man bisher schlechte Erfahrungen gemacht hat oder wir versuchen es und dann jetzt gehen wir da auf die Straße oder das planen wir so eine Aktion. Man hat andere Kontakte, man spricht andere Bevölkerungsschichten an. Wenn ich ein Thema habe, das wir gehen zum Beispiel regelmäßig auf Informationstage von Hochschulen und melden uns da mit dem Stand an oder auf dem Münsterplatz am 1. Mai. Einfach, damit man uns auch in der Öffentlichkeit außerhalb von Demonstrationen wahrnimmt. Und wir arbeiten mit der Volkshochschule zusammen, seit vom Anbeginn an eigentlich. Wir sind quasi im Volkshochschulprogramm integriert mit unseren Veranstaltungen und nehmen einen Teil, wenn Sie so wollen, vom Bildungsprogramm der Hochschule übernehmen wir. Die Hochschule hat auch den Auftrag, politische Bildung zu vermitteln, also die Volkshochschule, und da versuchen wir, unseren Teil dazu beizutragen. Also wir sehen in Ulm so eine Art Bildungsauftrag bei uns. Man könnte sozusagen die Alphabetisierung, was wirtschaftliche Themen angeht. Ja, wir versuchen, bestimmte Bereiche, Finanzwirtschaft, Energiewirtschaft, unter die Lupe zu nehmen. Wir holen uns Referenten dazu, so wie es Politiker eigentlich auch machen. Man holt sich Referenten und versucht, sich den Bildungsstand anzueignen. Und dann geben wir das auf unseren Veranstaltungen weiter. Zum Beispiel greifen wir einfach mal wahllos ein paar Dinge raus. Wir hatten eine Veranstaltung 2011. Da ging es um Energie und Umwelt in Baden-Württemberg. Da ging es eigentlich darum, vor Fukushima war das ja noch, wie gehen wir eigentlich jetzt mit den Atomkraftwerken um? Und kurz darauf hat sich dann dieses Konzept, das wir schon angedacht haben, auch umgesetzt. Oder auch ganz banale Dinge wie das Bankentribunal. Ja? Wie erkläre ich das jetzt am besten? Banken an sich sind ja nichts Böses. Erst das, was mit dem Geld, wie das Geld eingesetzt wird, da unterscheidet sich Gut und Böse. Setze ich das jetzt ein, um Waffen zu verkaufen auf der Welt, um Waffen produzieren zu lassen und verkaufen zu lassen, um Atomindustrie, Atombomben finanzieren zu lassen? Oder investiere ich mein Geld in Projekte, in grüne Projekte in Afrika, in Europa oder in ganz konventionelle Dinge wie Autos oder was auch immer? Ja? Es ist wie mit einer Waffe. Geld kann ähnlich eingesetzt werden, zum Guten und zum Bösen. Nur bei den meisten Banken herrscht halt einfach die Zielrichtung maximaler Profit des eingesetzten Geldes. Unabhängig von Moral, unabhängig von Ethik, unabhängig von Sozialstandards. Für uns stellt sich dann einfach die Frage, wer hat diese Wirtschaftskrisen der letzten Jahre ausgelöst und warum? Und dann hat man eigentlich mal diese Krisen analysiert und hat einen Gerichtsprozess, ein Wirtschaftstribunal, ein Bankentribunal mit Fachleuten aus der ganzen Welt zusammengesetzt und hat einfach mal bewertet, wer hat die Krisen verursacht und warum und zu wessen Nutzen und zu wessen Schaden und wie würde unsere Reaktion darauf aussehen. Und da gibt es einen Film von Attac dazu, den haben wir uns da angeschaut. Und dann konnte man hinterher natürlich noch drüber diskutieren, denn das ist ja das Schöne, man kann kontroverse Meinungen haben. Es muss ja nicht jeder der gleichen Meinung sein. Es gibt so viele Aspekte, die dafür oder dagegen sprechen. Und das ist das Wichtige, eine lebendige Diskussionskultur, dass Informationen ausgetauscht werden, um sich eine vernünftige Meinung bilden zu können, unabhängig von den Medien, sondern aufgrund von Fakten, die man sich selber erarbeitet hat, die dann eben neutral und glaubwürdig sind und unmanipuliert.
Das heißt, es geht vor allem auch darum, die Leute wirklich zu sensibilisieren für das Thema, weil ich glaube, Wirtschaft ist ja doch ein recht komplexer Bereich, wo vielleicht nicht jeder so hundertprozentig drüber informiert ist, vermutlich.
Aber wir sind ja Teil des Wirtschaftskreislaufs, wir sind Konsumenten. Das ist zum Beispiel jetzt ein schönes Thema. Kommunen. Die meisten wissen ja gar nicht, wie funktioniert eine Kommune, wie funktionieren die Wirtschaftskreisläufe innerhalb der staatlichen Verwaltung, wie funktionieren die Wirtschaftskreisläufe zwischen Banken und Unternehmen, wie kommen die zu ihren Krediten, wie werden Gewinne erwirtschaftet, wer verdient am Ende daran. Aber so schwer ist es eigentlich gar nicht. Am Ende der Kette stehen wir als Konsumenten. Sei es in Verwaltung, sind wir die Kunden. Mittlerweile kommt das ja ins Bewusstsein vieler Behörden. Und auch bei den Firmen, der Kunde ist König. Nur, wenn der König seine Rechte nicht einfordert, wenn wir Konsumenten uns unserer Macht nicht bewusst sind und unsere Rechte einfordern, nämlich mitbestimmen zu können, was wir angeboten bekommen, wenn wir mit unserer täglichen Kaufentscheidung entscheiden, das ist richtig, das ist gut, das ist vertretbar, oder eben auch nein, dieses Produkt, das wird in Thailand oder in Sri Lanka oder in China oder irgendwo in Taiwan in einer Fabrik hergestellt, wo die Frauen nicht davon leben können. Man hat ja die Bilder gesehen, wie die da zusammengepfercht sind in den Nähereien und wenn es dumm läuft, 2.000-3.000 Menschen sterben, wenn ein Feuer ausbricht, nur um des Profits willen, nur um eine Jeans für 5 Euro herstellen zu können. Und wenn ich persönlich für mich die Entscheidung treffe, aufgrund des Wissens, wie diese Produkte hergestellt werden, dass ich das nicht kaufe, dann nehme ich teil an diesem Wirtschaftskreislauf mit einer bewussten Entscheidung. Wenn ich das alleine mache, hat es wahrscheinlich keine Auswirkungen. Aber wenn ich durch meine Überzeugung, durch meine Agitation, durch meine Weiterverbreitung des Wissens weitere Menschen dazu bringe, dann kann ich eine Lawine auslösen. Dann kann ich tatsächlich breite Gesellschaftsschichten ändern. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten 10 Jahren im Bewusstsein der Menschen passiert ist, nicht umsonst hat die Biowelle zum Beispiel unheimlich große Marktanteile. Ob ich jetzt nur, es sind nicht nur die Menschen, die biologische Produkte einkaufen, die dieses Wissen haben. Dieses Wissen ist auch bei Menschen, die es bewusst nicht kaufen, weil sie sagen, so einen Scheiß braucht man nicht. Ja? Aber sie haben das Wissen, sie haben die Möglichkeit zu entscheiden. Und das ist ja das Maßgebende. Mir geht es nicht darum, irgendjemandem was vorzuschreiben, sondern mir geht es darum, persönlich Menschen das Wissen zu vermitteln, damit sie selber in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Ob gut oder richtig, will ich gar nicht beurteilen können. Sondern einfach nur, dass sie in die Lage versetzt, selber zu entscheiden und nicht immer irgendeinen Stellvertreter vorgesetzt zu bekommen, der für jemanden entscheidet. Das mag für ein kleines Kind richtig sein, das noch nicht sprechen und lesen kann, aber für erwachsene Menschen finde ich es nicht richtig. Bürger sollten selber entscheiden können und das ist auch so ein Punkt bei ATTAC. Wir tendieren auch stark zur Forderung nach mehr direkter Demokratie, nach mehr Mitbestimmung durch die Menschen. Das setzt aber natürlich auch Verantwortung voraus. Verantwortung dafür, sich die Informationen zu erarbeiten, zu beschaffen, über die ich entscheiden darf.
Wir werden gleich nochmal über das ATTAC Reloaded-Projekt am Wochenende sprechen, aber vorher spielen wir nochmal Musik. Hier gibt's Caribou mit Julia Brightly. Ihr hört immer noch die Plattform bei Radio Free FM mit Tobias und zu Gast Bernhard Gärtner von ATTAC Ulm. Und ich möchte jetzt gerne mal über diese Aktion sprechen oder über dieses Projekt am Samstag. Es nennt sich ATTAC Reloaded, findet ja statt in der Volkshochschule. Und erstmal die Frage, warum denn ATTAC Reloaded? Was war denn vorher? Also warum muss man das neu auflegen sozusagen?
Wir hatten eine Zeit lang, so 1,5 bis 2 Jahre, einen ziemlichen Tiefpunkt. Einfach weil die Leute sich beruflich verändert haben. Der andere hat 3 Kinder, der kann einfach nicht mehr so oft weg. Da war nicht mehr so oft weg. Berufliche Veränderungen und dann waren einfach relativ wenig Leute da und ohne Aktivisten gibt es keine Aktionen. Mittlerweile hat sich das eben durch unser Engagement auch bei TTIP wieder stark geändert. Da gibt es eben große Schnittmengen und wir wollten einfach noch mehr Leute, weil mehr Leute heißt mehr Aktionen, mehr Spaß für alle und weniger Last auf den Schultern der Einzelnen. Und deswegen ATTAC Reloaded, so eine Veranstaltung zum Kennenlernen und zum Mitmachen. Also es soll so eine Art Tag der offenen Tür sein. Da stellen wir vor, was haben wir gemacht? Und dann können die Gäste, die da sind, mitentscheiden, was wollen wir denn in Zukunft machen. Und wenn wir es hinkriegen, so ist es eigentlich mal angedacht, erarbeiten wir uns eine kleine Aktion, weil Möglichkeiten haben wir ja. Am Samstag ist die Stopp-TTIP-Demo in Ulm um 15 Uhr, um 14 Uhr fängt die an. Da können wir was machen. Oder kurz danach ist Pflege am Boden mit einem Flashmob unterwegs. Und es gibt ja durchaus noch andere interessante Themen, sei es die Sädelhöfe oder, wie gesagt, also die Bandbreite der Aktionsformen dürfte da sehr groß sein. Und wie gesagt, wer Lust und Interesse hat, soll da vorbeikommen. Hungern und Dursten wird er nicht müssen, oder sie. Also wir freuen uns über sehr aktive Damen, wir freuen uns über sehr aktive Herren. Und die ganze Bandbreite dazwischen selbstverständlich auch. Also wer Lust und Laune hat, soll kommen. Und bei dem Workshop, wie gesagt, wir stellen unsere Tätigkeiten der letzten Jahre vor, so nebenher. Aber wir können uns auch wirklich Zeit nehmen, uns zusammenzusetzen. So, wo wollen wir denn hin? Wozu ist Attac gut? Welche Möglichkeiten hat man, sich selber einzubringen? Jeder hat ja einen anderen Zeitrhythmus, beruflich, schulisch, wie auch immer. Und das ist das Schöne, da haben wir endlich mal richtig Zeit, uns auf die Basis von so einer Gruppe wie Attac zu konzentrieren, zu reden, zu klönen und auch zu planen und vielleicht auch hinterher ein bisschen was auf der Straße umzusetzen, wer Lust hat.
Das heißt, ihr wollt ja auch wirklich schon an konkrete Aktionen rangehen bei diesem Workshop und auch schon ein bisschen vorausplanen, was ihr konkret umsetzen wollt.
Ja, weil, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich früher ein eher unpolitischer Mensch in Richtung Parteipolitik gewesen. Aber durch Attac, durch meine Mitarbeit bei Attac, habe ich einfach gemerkt, wenn ich was verändern will, muss ich an Gesetzgeber ran. Und die Gesetze halt auf den Weg bringen, sind in Gottes Namen die Parteien. Und mich hat es halt immer ankotzt, ich bin Gewerkschafter, aus Überzeugung, seit meinem 15. Lebensjahr. Mich hat es halt immer ankotzt, was in den letzten Jahren passiert ist. Bloß ich bin nicht der Typ, der resigniert, der dann sagt, ja, da können wir eh nichts machen, sondern jetzt erst recht. Ich will lieber nicht vorm Haus bellen, sondern ich gehe rein und beiß lieber. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich was verändern will, dann muss ich beides machen. Ich muss die Ideen von Attac in die Parteien reinbringen. Dann kann ich vielleicht langfristig über die Jahre Mitstreiter finden und was verändern. Und ich glaube, das funktioniert hier in der Region relativ gut. Es tut den Parteien gut, wenn sie frisches Blut, neue Ideen, neue Gedanken kriegen. Und man stellt unheimlich schnell fest, wir sind gar nicht so weit weg. Wir haben nur zu wenig, die bereit sind, die den Mut haben, das dann auch umzusetzen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel heute Abend. Also wie gesagt, wir unterstützen stark dieses Stopp-TTIP-Bündnis. Und heute Abend gibt es zum Beispiel eine SPD-Veranstaltung in Blaubeuren im Nix. Da geht es speziell um den Bereich von TTIP, wo man sich informieren kann. Also wir haben gesagt, da geht es um Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards, die von TTIP betroffen sein können. Genau, das weiß man nicht. Es gibt überwiegend Ängste. Aber es gibt mittlerweile auch ein paar Fakten, über die man reden und diskutieren kann. Und da bin ich der Meinung, das ist genau die richtige Mischung, um die Bandbreite der Gesellschaft zusammenzubringen. Parteien, NGOs und jeder einzelne Bürger, der bereit ist, ein bisschen Zeit zu opfern und sich zu informieren und vielleicht auch zu engagieren. Weil das kann jeder. Es gehört nicht viel dazu, nachher gemeinsam auf die Straße zu gehen oder eine Petition zu unterzeichnen. Aber wenn wir dann in der Masse eine entsprechende Wirkung haben, wie viele Ameisen zusammen, da sagt man immer, ja, so eine kleine Ameise kann nichts bewegen. Aber wer schon mal im großen Ameisenhaufen gesessen ist, weiß, wie schnell man sich bewegt, wenn der kleine Ameisenhaufen sich wehrt. Und so ähnlich ist es eben mit den Bürgern. Wir nutzen die Möglichkeiten, die wir in der Demokratie haben, um unsere Stimme auch rüberzubringen. Dazu gehören eigentlich auch die Veranstaltungen, die wir jetzt in dem Semester an der Volkshochschule geplant haben. Wie gesagt, jetzt am 11. Oktober, Attac Reloaded, also die Veranstaltung zum Kennenlernen und zum Mitmachen und Ausprobieren. Dann haben wir am 11. November noch eine Veranstaltung, Wer zahlt die Energiewende? Da kommt der Ansgar Innig von den Ulmer Solarpionieren, der Jürgen Kübler vom Bund, die Eva Maria, viele Leute von Attac, und das ist eine Kooperation zum Beispiel von Attac Ulm, Bund Ulm und der lokalen Agenda Ulm 21. Das ist überhaupt diese Vernetzung, diese Bündnisse, die sind doch das, was die Menschen hier auch tatsächlich zusammenbringen. Die Schnittmengen, die wir alle haben. Und wir haben da auch keinerlei Berührungsängste, sei es mit Parteien, sei es mit kirchlichen Organisationen. Wenn der Inhalt stimmt, dann sollte man zusammenarbeiten und schauen, was man zusammen verändern, bewerkstelligen kann. Sei es, um was zu verhindern, sei es, um was zu bewirken, um was zu erreichen. Da wird es dann eben schwerpunktmäßig um Strompreise gehen oder die Frage, warum der Strom an der Börse immer billiger wird, aber beim Endverbrauch immer teurer. Einfach das, was sich ATTAC eigentlich auch auf die Präambeln geschrieben hat, aufklären. Aufklären, warum funktioniert was und warum kriegen wir das eigentlich daheim gar nicht so mit. Ja, und dann im Januar haben wir noch eine nette Veranstaltung, politische Aktionsformen im öffentlichen Raum. Und da klären wir dann sowas wie Sitzblockaden, Flashmobs, Clowns und Samba-Trommeln. Ja, eigentlich das, was so den zivilen Widerstand ausmacht. Nicht unbedingt, weil das jetzt unbedingt so unsere Art und Weise ist, sondern weil man damit einfach mehr Medienaufmerksamkeit mit kleinen Gruppen erreichen kann. Ich kann mit einer kleinen Gruppe, mit 5, 6 Leuten, mit solchen Aktionsformen im öffentlichen Raum richtig Aufmerksamkeit erregen. Und das wollen wir ja. Wir möchten ja unsere Ideen, unsere Visionen, unsere Denkanstöße in die Öffentlichkeit bringen. Und das können wir mit speziellen Aktionsformen, indem man auffällt. Sei ein Samba-Trommler. Also ich habe mal das Vergnügen gehabt, mit 300 Samba-Trommlern durch Bonn zu ziehen. Da ist dann jede Fensterbank besetzt und jeder guckt raus, was ist denn da unten auf der Straße los. Das ganze Haus dröhnt. Und alles hatte gute Laune, es war uns keiner böse, aber jeder in der Stadt hat hinterher gesprochen, was ATTAC da veranstaltet hat. Und das ist doch eigentlich eine tolle Umsetzung.
Mit welchen Vereinen oder Verbänden arbeitet ihr gerade zusammen? Weil ja angesprochen wurde, dass ihr gern kooperiert. Die Volkshochschule wurde ja erwähnt. Habt ihr gerade noch andere Partner, die euch unterstützen bei eurer Arbeit und mit denen ihr zusammen was macht, Aktionen oder so?
Es gibt in Ulm ein Netzwerk bzw. eine Plattform, die nennt sich anders-ulm.de, anders-ulm. Wir haben bedauert, dass wir in vielen Medien in der Region einfach nicht auftreten, dass Aktionen nicht mal erwähnt werden. Aus unserer Sicht kann man sich darüber beklagen. Man kann aber auch versuchen, was zu ändern. Deswegen haben wir diese Internetplattform gegründet, nicht nur für uns, sondern es ist eine offene Plattform, bei der ganz, ganz viele von Greenpeace über Ingenieure ohne Grenzen, einfach von A bis Z, glaube ich, mittlerweile sogar schon, Gruppen sich da vorstellen können, sich der Öffentlichkeit präsentieren können, eine Kontaktbasis bilden können, dass man einfach, wenn man den Namen im Ohr hat, weiß man, okay, ich gucke es anders um, da finde ich den wahrscheinlich. Ja, da gibt es dann auch einen Veranstaltungskalender, wo diese Gruppierungen, diese Vereinigungen, Verbände, was auch immer, ihre Veranstaltungen eintragen. Dann kann man schauen, okay, da kann ich die treffen, da gibt es eine Veranstaltung zu dem Thema, da gibt es einen Informationsabend, da gibt es einen Filmabend, da gibt es einen Ausflug vom BUND zu einem bestimmten Thema. Also das ist relativ offen. Und wir haben uns diese Plattform dann gegeben. Und wer wirklich interessiert ist, was alles so an sozialem Leben in Ulm abseits der großen Medienöffentlichkeit in den Zeitungen unterwegs ist, der sollte wirklich mal nach Anders Ulm reinschauen. anders-ulm.de. Es ist ein Kind von ATTAC. Es ist auch auf Vereinsbasis organisiert. Jeder kann eigentlich rein, bis auf die Parteien. Das wollten wir da eigentlich vermeiden. Die haben da eigentlich auch nichts verloren. Die haben ihre eigenen Homepages, die können sich das auch locker leisten. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel nicht für eine gute Veranstaltung von Parteien nicht auch Werbung gemacht wird, wenn da ein guter Referent da ist. Und dann lohnt es sich ja auch, dahin zu gehen. Und wie gesagt, wir haben auch keine Berührungspunkte mit Parteien. Es gab zum Beispiel in Augsburg, da sollte das Wasser, also die Wassergebiete, wo die Stadt ihr Trinkwasser gewinnt, verkauft werden, privatisiert werden, um ja, den Stadtzettel kurz vor der Wahl nochmal zu füllen und ein bisschen großzügiger in die speziellen Zielgruppen investieren zu können. Das gefiel den ATTAC nicht sonderlich und man hat eine Initiative, ein Wasserbündnis gegründet. Und es hat doch sehr, sehr, sehr viel Wirbel veranstaltet. Ich nenne jetzt keinerlei Parteien dabei, das gehört sich da nicht. Aber es hat halt dazu geführt, dass die Stadtregierung schnell gewechselt hat. Und das Wasser wurde dann halt nicht verkauft, beziehungsweise zurückgekauft. Und die Schnittmengen müssen bei den Zielen liegen und dürfen nicht in der Ideologie liegen. Was uns zum Beispiel völlig fremd sind, sind Vereinigungen, die nicht wie wir, die den Bezug zu den Menschenrechten haben. Das ist das A und O. Wir sind eine gewaltfreie Vereinigung. Gewalt gibt es von ATTAC nicht. Sondern wir wollen überzeugen. Wir wollen die Menschen aufrütteln, aber eben mit dem Geist und nicht mit der Faust. Und das ist das Wichtige. Das heißt, da wo wir hingehen, das ist jetzt nicht immer alles unbedingt im Sinne des Staates, aber von Seiten von ATTAC geht zum Beispiel keine Gewalttätigkeit aus. Wir setzen uns halt mal hin und lassen uns, wenn es sein muss, auch mal wegtragen. Man findet auch vielleicht mal einen offenen Eingang in die Börse. Das ist ja damals auch durch alle Medien und durchs Fernsehen gegangen, wie dann plötzlich unsere Protestbanner in der Börse in Frankfurt hingen. Aus meiner Meinung zu Recht. Und so nebenbei, es wurde hinterher auch tatsächlich niemand bestraft, weil ich glaube, das war allen Beteiligten so peinlich, wie leicht man da reinkommt. Und das sind einfach Aktionsformen, da erreicht man eine Öffentlichkeit, da versucht man im Bewusstsein der Menschen Denkanstöße reinzubringen und das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ich sage immer, ATTAC ist ein bisschen sowas wie Greenpeace für die Umwelt, versuchen wir ein bisschen so in Wirtschaftsfragen zu sein, um den Menschen zu sagen, hey, es gibt die Möglichkeit, die Welt anders zu machen. Wir müssen es nur wollen, wir müssen den Willen dazu haben. Dann bringen wir auch unsere Politiker und unsere Wirtschaftsverbände dazu, das zu tun. Die Welt kann tatsächlich anders werden, wenn wir gemeinsam den Willen dazu haben.
Wir möchten nachher auch nochmal über das Freihandelsabkommen TTIP sprechen, was ja gerade ein ganz aktuelles Thema ist, wo sich auch ATTAC mit beschäftigt. Da gibt es auch gerade eine Aktionswoche, aber davor spielen wir nochmal Musik. Hier sind The Drums mit Kiss Me Again. Ihr hört immer noch die Plattform bei Radio Free FM mit Tobias und unserem Studiogast Bernhard Gärtner. Der kommt von ATTAC Ulm und hat mit uns gerade über ATTAC Reloaded gesprochen, über dieses Projekt. Und ein aktuelles Thema, mit dem sich ATTAC beschäftigt, ist eben das Freihandelsabkommen TTIP. Und da würde mich noch so ein bisschen interessieren, was genau ist denn so die Position, die ihr zu diesem Thema vertretet? Oder was ist eure Ansicht zu diesem Thema?
Also, es gibt eine bundesweite Informationskampagne zu TTIP. Aber das Schöne ist, jeder darf ja seine eigene Meinung haben und auch vertreten. Ich bin da ein bisschen zweigespalten, weil ich eben auch durchaus berufsbedingt ein paar Vorteile drin sehen würde, wenn bestimmte Handelshemmnisse beseitigt würden. Man redet da immer von diesen Blinkern in Amerika und in Deutschland. Ja, wenn die müssen ja unterschiedlich gebaut werden. Deswegen werden ja Zölle drauf erhoben und wenn diese Zölle wegfallen würden und die Zusatzkosten durch unnötige doppelte Konstruktionen, dann könnte die Industrie jede Menge Geld sparen. Für mich stellt sich dann immer die Frage, wird das Produkt dann durch die Einsparung billiger verkauft? Ich glaube nicht. Das Produkt bleibt genau gleich vom Preis her, nur die Firmen werden höhere Gewinne erzielen. Deswegen wird auch wahrscheinlich kein Stück mehr gebaut. Wenn der Preis gleich bleibt, wird niemand deswegen irgendein Produkt mehr kaufen. Aber, wie gesagt, ich bin da zweigespalten, weil ich einfach sehe, okay, es gibt durchaus sinnvolle Dinge, die also in den Freihandelsverträgen, also ich sollte vielleicht kurz mal ein bisschen ausholen, was ist TTIP eigentlich? Ja? TTIP, CETA oder TISA, das sind Handelsverträge, in denen zwischen verschiedenen Ländern ein Freihandel vereinbart wird. Das heißt, die Staaten vereinbaren, dass sie keine Zölle für diese Produkte untereinander verlangen. Dafür gibt es dann Standards, die dann die Produktion und den Verkauf dieser Güter regeln, Verträge, Handelsverträge. Und da fangen dann die Probleme an. Solange diese Verträge nicht öffentlich bekannt sind, ist es ziemlich schwierig für die, die es nachher betrifft, nämlich uns als Konsumenten, das gut zu finden. Weil wir wissen ja nicht, was die Damen und Herren da hinter verschlossenen Türen bisher verhandelt haben. Mittlerweile durch die öffentlichen Proteste ist die Politik bzw. die Verhandlungsführer, sind die gezwungen, eine gewisse Transparenz herzustellen, wenn sie nicht ganz ihr Gesicht verlieren wollen. CETA ist angeblich schon fertig verhandelt gewesen, also das Handelsabkommen mit Kanada. TTIP, das Bündnis mit den USA und anderen Staaten so nebenbei, TISA ebenso. Das ist also auch ein weitergefasstes Freihandelsverträgle. Die sind noch nicht so weit verhandelt. Aber wir wissen nicht, wie der Stand ist. Wir wissen nur, wer verhandelt. Es ist die Handelskommission, also Beauftragte der EU-Kommission, die dort im Auftrag der europäischen Regierungen verhandeln. Also die europäischen Regierungen haben ein Mandat zur Verhandlung an diese Verhandlungsgruppe weitergegeben und die verhandeln dort mit den jeweiligen Handelsvereinigungen der Staaten, also USA zum Beispiel oder Kanada und den Wirtschaftsverbänden, die es betrifft. Wenn ich jetzt allerdings anhand der Unterschriftslisten bzw. der Listen, die bekannt geworden sind, die Häufigkeit sehe, wer wurde beteiligt von den Interessenverbänden an diesen Verhandlungen, dann erschreckt mich das ein bisschen, weil weit über 90% waren Wirtschaftsverbände und Wirtschaftsvertreter, sei es von der Chemieindustrie, sei es Metall, Elektro, was auch immer. Stiftungen wie die Bertelsmann Stiftung sind natürlich wie der Teufel hinter der armen Seele daher, um Einfluss zu nehmen auf diese Verhandlungen, denn sie erhoffen sich entsprechende Geschäftsfelder, vielleicht ein bisschen mehr dazu später. Aber Verbraucherschutzverbände, NGOs, die eigentlich die Bürger, die späteren Konsumenten im Blick haben, die haben einen Anteil unter 10%. Und das macht mir eigentlich ein bisschen Angst, in welche Zielrichtung diese Handelsverträge gehen. Sie helfen der Wirtschaft weiter, ihre Profite zu vervielfachen. Das funktioniert aber nicht bei einem Handelsvertrag, ein Gewinner ohne Verlierer. Bei jedem Geschäft gibt es jemanden, der mehr bezahlen muss, damit der andere am Ende einen Gewinn macht. Die Frage ist doch, wer zahlt dann diesen Gewinn des anderen? Wenn die Industrie mehr Profit machen möchte, was legitim ist in einer freien Wirtschaft, dann muss auch klar benannt werden, wer könnte der Verlierer sein? Wer zahlt den Preis? Und da gibt es eben unheimlich viele Ängste. Und diese Ängste können nicht entkräftet werden, wenn man die Vertragstexte nicht kennt, wenn nicht im Detail bekannt ist, um was wird hier verhandelt. Denn Handelshemmnisse abbauen hört sich zunächst mal toll an, aber was für den einen, für die Industrie ein Handelshemmnis ist, ist vielleicht für den anderen ein Verbraucherschutz. Wir brauchen jetzt nicht von diesem unsäglichen Chlorhuhn zu reden. Ja? Es gibt ganz andere Dinge, die für uns maßgebend sein sollten. Sei es zum Beispiel Arbeitsstandards. Es gibt diese internationalen Arbeitsnormen, ILOs genannt. Da gibt es relativ viele davon. Also ich glaube 15, 16, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die USA hat bisher erst 3 unterschrieben. Das heißt, nur diese 3 Grundrechte gelten für die Arbeiter in den USA. Das ermöglicht den USA natürlich entsprechend preiswerter zu produzieren, weil sie dadurch einen Vorteil haben auf dem Markt. Gegenüber zum Beispiel einer Nation wie Frankreich oder Deutschland, in der diese Arbeitsrechte in die Gesetze, in die Grundgesetze, in die Arbeitsschutzgesetze eingeflossen sind. Dann gibt es andere Staaten in Europa wie Bulgarien, Rumänien, die ebenfalls diese internationalen Arbeitsnormen nicht unterschrieben haben, für die gelten die nicht. Die Frage ist jetzt, wenn wir einen Handelsvertrag zwischen den USA und Europa machen, anhand von welchem Standard werden wir die Normen festlegen? Werden wir die niedrigen Normen als Richtschnur nehmen oder werden wir unsere hohen als Richtschnur nehmen? Kann sich Deutschland mit seinen hohen und teuren Normen, das muss man auch klar sagen, dass Sozialstandards Geld kosten? Geld, das die Industrie nicht bekommt, das ihren Gewinn schmälert, aber gut für die Bürger und die Menschen ist. Welche Normen werden sich am Ende durchsetzen? Wird sich Deutschland als starker, aber im europäischen Sinn, wir sind ja eine Exportnation, wir sind darauf angewiesen, dass wir exportieren können. Ja? Wer wird sich da durchsetzen in diesen Verhandlungen? Wo werden die Schwerpunkte liegen? werden sich eher die Niedriglohnländer, die Billiglohnländer, die Länder mit den niedrigen Standards durchsetzen können, oder werden es wir sein, dass wir Vorbild sind? Das ist eine Entscheidung, die muss die Politik treffen. Und da sind wir jetzt wieder gefragt. Wir müssen unsere Politiker dazu bringen, dass sie sich selber erstmal informieren, dass sie die Schwerpunkte setzen, dass die Verhandlungskommissionen Aufträge von den Regierungen bekommen. Und zwar Aufträge im Sinne ihrer Bevölkerung und nicht nur im Sinne ihrer Wirtschaftsunternehmen. Also ich möchte das, was wir uns in den letzten 50 Jahren seit dem Krieg erarbeitet haben, 60, ich möchte es eigentlich nicht missen, weil ich finde, Deutschland ist ein tolles Land, hier lebt sich's gut, auch in den Nachbarländern lebt sich's verhältnismäßig gut. Ja, so gut wie jetzt ging es uns noch nie, und ich möchte es eigentlich auch nicht hergeben. Dieser Standard der Freiheit, der Möglichkeiten, warum sollten wir den hergeben? Nur damit ein Unternehmen mit Niedriglöhnen, mit Billiglöhnen, mit High and Fire Gewerkschaften verbieten. Warum sollte ich auf diese Standards verzichten? Nur damit ein Unternehmen mehr Profit machen kann. Das Gefährliche an diesen Verträgen sind diese Investitionsschutzabkommen. Das heißt, die Firmen investieren in dem Land, produzieren, und der Staat, der jeweilige, in der diese Firma dann steht oder diese Niederlassung steht, garantiert, dass die Investitionen geschützt sind. Das heißt, der Staat garantiert die Profite durch die Investitionen. Angenommen, wir erhöhen jetzt den Mindestlohn zum Beispiel, der jetzt frisch angeführt wurde, dann wäre ein großer Konzern in der Lage, gegen Deutschland zu klagen, wenn wir das nicht in den Verträgen ausschließen. Die wären in der Lage zu klagen, weil ihnen Gewinn vorenthalten wird durch nationale Gesetze. Das ist jetzt nicht abwegig. Diese Investitionsschutzabkommen gibt es nicht erst seit gestern. Ein paar richtig böse Auswüchse lernen wir gerade kennen. E.ON klagt zum Beispiel gegen den deutschen Staat, weil die Atomkraftwerke abgeschaltet wurden und ihnen dadurch Profit entgangen ist. Aber es gibt auch, wie gesagt, das Beispiel, das ich genannt habe, Ägypten. In Ägypten verklagt Veolia den ägyptischen Staat, weil die es gewagt haben, ihre Müllarbeiter einen Mindestlohn zu geben. Wir reden hier von niedrigsten Löhnen auf niedrigstem Niveau, aber selbst dieser entgangene Gewinn ist für einen Konzern schon Grund genug, eine Klage gegen den Staat einzureichen. Das heißt, da müssen wir sicherstellen, dass die schlimmsten Dinge aus diesen Verträgen von vornherein ausgeschlossen werden. Wenn das nicht zu garantieren ist, darf es kein Handelsabkommen geben. Aber wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung, es ist die Meinung von ATTAC, aber es gibt Menschen, die sagen, okay, wir haben eine andere Meinung, und am Ende wird sich in der Demokratie zeigen, wer hat eine Mehrheitsmeinung, wer setzt sich durch. Das ist eben das Wesen der Demokratie. Man mag vielleicht der Klügere sein, aber wenn die Masse die Sache nicht so sieht, dann muss man das akzeptieren.
So viel also zu den geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und anderen Staaten. Und zum Schluss noch die Frage, was sind denn so die Ziele für die Zukunft, die ATTAC hat? Also was für Pläne haben Sie langfristig, und gibt es noch irgendwas, was Sie unseren Hörern vielleicht sagen möchten, außer nochmal auf die Veranstaltung hinzuweisen am Samstag?
Nein, also ich glaube, mir in den 11. Oktober jetzt deutlich genug gesagt, im Club Orange von 10 Uhr bis 15 Uhr. Aber mir geht es eigentlich jetzt nochmal kurz darum, am Ende nochmal zu sagen, wofür steht eigentlich ATTAC? Worum geht es eigentlich bei ATTAC? Beziehungsweise, oh Gott, jetzt hat es mal kalt erwischt, leicht desorganisiert, aber es geht. Die Mitglieder von ATTAC und die Aktiven, und wer bei ATTAC mitarbeiten möchte, muss kein aktives Mitglied sein, der sich da eingeschrieben hat und jeden Monat zahlt, sondern wer Lust hat, kann mitarbeiten. Dazu braucht er kein Mitglied sein. Wir haben eine Überzeugung, und zwar, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die Förderung von Selbstbestimmung und Demokratie und der Schutz der Umwelt unsere vorrangigsten Ziele eigentlich sein sollen. Das versuchen wir durch unsere Aktionen an die Politik und die Wirtschaft ranzubringen, denn nur gemeinsam können wir ja was ändern. Wirtschaft ist nicht böse, Politik ist nicht böse, sondern die sind Teil unserer Welt. Und uns geht es darum, dass die Spielregeln richtig gestellt werden, dass wir alle eine vernünftige Zukunft haben, dass wir alle eine Chance zum Leben haben. Es gibt weltweit Probleme, die können wir nicht nur von Deutschland aus lösen. Ja, die Welt ist halt global vernetzt und Nationalismus bringt uns da nicht weiter. Wir können für die Region bestimmte Dinge umsetzen. Ich finde es klasse, hier auf der Schwäbischen Alb zu leben. Ja, das ist wunderbar. Ich bin ein bisschen auf der Welt rumgekommen. Aber letztendlich sind auch wir von Entscheidungen in Brüssel abhängig. Wir sind von Entscheidungen in Südamerika abhängig. Wir sind halt so vernetzt, Zwiefutter kommt aus Paraguay, ja, Sojabohnen, genmanipulierte Sojabohnen. Wir wissen heute noch nicht, was das in 10 Jahren für Auswirkungen zum Beispiel übers Futter auf uns haben kann. Trotzdem ist es heute Realität. Wir können es kaum verhindern. Ja, die Konzerne drängen auf den Markt, die machen Profite. Es ist an uns, der Politik, den Auftrag zu vermitteln, hier klare Regeln zu setzen. Wie weit darf Industrie gehen? Wie weit darf Wirtschaft, freier Markt gehen und wo müssen die Grenzen sein? Wo fängt der Schutz der Bevölkerung, der Bürger an? Die Wohlfahrt der Bürger. Die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auf momentan. Ich glaube, jeder, der Statistiken lesen kann und hört, in Deutschland ist das Einkommen durchschnittlich gestiegen, der weiß genau, ich war's nicht. Wo ist denn da als Einkommen gestiegen? Ja, ich sehe aber auch immer mehr ältere Menschen, die von ihrer Rente nicht leben können, die von ihrem Gehalt nicht leben können. Also die Schere geht auf. Andererseits sehe ich immer mehr hochklassige Autos, immer teurere Wohnungen in Ulm, die verkauft werden. Ja? Also die Schere geht auch bei uns regional auf. Im Durchschnitt werden wir reicher, aber der Durchschnitt kommt nicht an. Und da stellt sich halt mir, da stellt sich halt TAC, da stellt sich vielen Menschen die Frage, warum ist das so und was können wir eigentlich tun? Müssen wir dem tatenlos zuschauen? Oder sollten wir mal wieder für eine faire Umverteilung eintreten? Und dafür ist Attack auch ein Sprachrohr. Und wer an dem Ziel mitarbeiten möchte, für eine faire Umverteilung von dem Reichtum dieser Welt, die wir ja haben, der soll einfach mit uns mitarbeiten. Der soll kommen, soll uns auch mal die richtigen Impulse geben. Weil, wie ich vorher gesagt habe, bellen vorm Haus bringt niemand weiter. Wenn, dann muss man rein und was tun und beißen.
Okay, dann vielen Dank an dieser Stelle für das Interview. War sehr interessant. Das war Bernhard Gärtner von Attac Ulm. Und wir spielen jetzt nochmal etwas Musik.